Servus zusammen und Servus Timo Tickolf. Du sitzt mir heute gegenüber in der neuen Folge Nummer 40 von In the Zone Podcast und ich bin sehr, sehr happy, dass das endlich geklappt hat. Und ich muss gestehen, es liegt nicht an dir, es lag an uns, dass wir intern uns nicht einig waren. Und diese Woche ist der Fabian mit der Bundeswehr unterwegs als, wow, das muss er, glaube ich, im nächsten Podcast selber erklären, ja, als Offiziers, was auch immer. Und genau, deswegen sitzt du mir heute gegenüber. Bin super happy, dass du mir da ein bisschen, mir ein bisschen Einblicke geben kannst und wir da einen sehr, sehr entspannten Podcast heute aufnehmen können. Erstmal gesagt, Servus und herzlich willkommen.
Ja.
Du.
Ja, Nico, vielen Dank dir für die Einladung. Ich sage mal, wenn ich woanders bin, ist es immer sehr ungewohnt, so auf der anderen Seite zu stehen und gleich so ein bisschen mal diese Seite zu beschnuppern. Aber nee, also cool. Ich freue mich auf den Austausch und generell auf das Thema, was wir heute auch durchgehen werden.
Ja, sehr, sehr cool. Du sagst, dass du hast ja selber am Podcast, also Strong Move, wer da mal reinhören will, da war ich tatsächlich einmal zu Gast. Wir kennen uns zwar nicht von hier, wir kennen uns von Madletics. War mal ein gemeinsamer Arbeitgeber für eine kurze Zeit, da haben wir uns kennengelernt und du hattest mich, boah, müsste auch schon so 1,5 Jahre her gewesen sein, mal in euren Podcast eingeladen. Das war für mich was Neues. Jetzt ist es ehrlich gesagt für mich auch was Neues, weil ich selten irgendwie eine Fragerunde stellen. Sonst bin ich mit Fabian immer so in unserem Safe Space und irgendwie spielt sich das ein und ist total unaufregend irgendwann. Aber mittlerweile muss ich gestehen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, auch wenn es keinen Grund nicht gibt.
Ja, also ich kenne das selber, ist bei mir auch immer so. Aber nee, es wird, wie du so gesagt hast, eh ein lockerer Austausch. So, und deswegen mach dir gar keinen Druck mit den Fragen hin und her.
Ich glaube, na, wir quatschen einfach. Ich glaube, es gibt vieles zu bereden und ich habe eher die Sorge, dass wir nicht fertig werden. Wir wollen es so auf 45 Minuten mal anpeilen und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Aber bevor jetzt da groß rumrede, wer dich nicht kennt, wie gesagt, Strong Move. Du bist Geschäftsführer, bist dort auch Head Coach, bist Health Coach. Das heißt, du hast zertifizierte Ausbildungen im Bereich Health Coach, im Bereich Fitness. Und wenn man sich mal so deine sportliche Vita anschaut und das, was ich weiß von dir, dann bist du einfach überall unterwegs. Ich glaube, du kannst alles, oder? Wird sich selber, gefühlt alles, wird sich selber so beschreiben?
Ja, meine Dozentin damals an der also an der Uni, hat immer gesagt, im Leichtathletikkurs, ich bin so der geborene Zehnkämpfer. Und gefühlt ist es auch mal, wie ich mich beschreiben würde. Ich bin auch eher der Zehnkämpfer tatsächlich, so sinnbildlich, aber auf das Leben beschrieben. Also ich kann nicht eine Sportart so richtig gut, aber ich kann ziemlich viele Sportarten ganz okay gut, so würde ich es mal beschreiben. Und deswegen ist so der Zehnkämpfer eigentlich sehr bildlich gesprochen, das, wie ich mich selber mal beschreiben würde. Von daher, ja, ich befinde mich in sehr vielen Sportarten. Aktuell sind wir jetzt sehr stark so im HYROX einfach etabliert oder sehr stark drinne. Aber es das heißt nicht, dass ich nur auf HYROX fokussiert bin. Ich mache auch selber super, super gerne andere Sportarten. Habe ja auch eh vor, mal noch einen Triathlon zu machen. Eigentlich hätte ich schon einen gemacht, aber wirklich an dem Tag selber war eine Tsunami-Warnung, weshalb der Triathlon sozusagen abgebrochen worden ist, damals auf Formentera. War ein bisschen schade tatsächlich, aber so gesehen wird dann der nächste Triathlon mal irgendwann auf jeden Fall noch auf meiner Liste stehen. Ich weiß noch nicht genau, wo und welcher. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, so für mal den coolen ersten Triathlon dann. Aber ich habe auch noch nicht übrigens, ob es eine olympische, eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz wird. Ich bin ja so bekloppt, doch wir haben einmal kurz darüber geschrieben,
Wir haben schon drüber gesprochen,
ja,
ja.
dass ich ja mir schon so vorstellen könnte, ich möchte meinen allerersten Marathon mal wahrscheinlich dann in einem Ironman dann sozusagen machen, in einer Volldistanz machen. Weil ich mir selber auch gerne mal so eine gut auferlegte Challenge irgendwie dann auferlege. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht wird es auch erst eine olympische Distanz. Ich schau mal.
Ja. Aber tatsächlich hat man da schon mal drüber gesprochen. Du hast ja gesagt, so, ja, ist nicht unbedingt das, was ich meinen Athleten raten würde, was ich jetzt halt vorhabe.
Nee.
Aber am Ende vom Tag, wir sind auch nur Menschen, wir sind auch, also jeder Coach ist ein Mensch und hat auch den Hintergrund, warum ich ja Trainerin, eine Coachin habe, die mich betreut. Weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ob da der Björn auch hilft oder ob sie sich da gegenseitig wahrscheinlich auch abstimmt. Weil ich glaube, selbst würden wir wahrscheinlich genauso durchdrehen und irgendwie blödsinnige Sachen machen.
Ja, war bei mir früher auch immer so tatsächlich. Also in meiner früheren CrossFit-Zeit hatte ich auch, glaube ich, über 4 Jahre auch einen Coach, wo ich sagen würde, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil man muss schon sagen, dass man selber sehr viel auch davon mitnimmt und lernt. Deswegen war ich auch sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Und ich kann es auch tatsächlich einfach nur jedem Menschen empfehlen, sich wirklich mal einen Coach zu nehmen. Das muss auch gar nicht nur sportlich jetzt sein. Ich habe zum Beispiel ist jetzt auch eine Sportart, aber jetzt hat jetzt nichts so mit Haarrocks oder Triathlon zu tun. Ich habe seit 1,5 Jahren eine 1:1 Tanzlehrerin zum Beispiel, mit der ich halt wirklich so, die mir damals gesagt, ich möchte tanzen lernen, ich möchte es von vornherein richtig lernen. Und dann habe ich mir wirklich eine Tanzlehrerin geholt, statt jetzt in so einen Tanzkurs zu gehen. Bin ich auch, war ich auch. Aber es ist halt schon anders, wenn da so 30 Leute sind und man kriegt nicht so wirklich Feedback oder du arbeitest halt wirklich 1:1 mit jemandem zusammen. Und selbst da habe ich für mein Leben, für meine berufliche Tätigkeit so viel mitgenommen von diesem 1:1, was auch diese Dienstleistungskomponente einfach anbelangt. Und deswegen sage ich immer, du nimmst aus jeder Situation, aus jedem Coach, wenn du das mal machst, sozusagen auch einfach echt schöne Erfahrungen mit fürs Leben auch.
Ja,
Deswegen, ich bin
total.
super dankbar dafür.
Ja, also kann ich so genau unterschreiben. Also am Ende vom Tag sind es dann auch Sachen, wo ich selber als Athlet auch merke, okay, was erwarte ich als Athlet von meinem Coach? Also wie tickt ein Athlet, wie denkt ein Athlet? Weil ich würde mal behaupten, dass wir oft dann irgendwo in unserer Sichtweise irgendwo feststecken und ein bisschen geboxt denken vielleicht sogar. Und da schadet es definitiv nicht, dass man da mal irgendwo rauskommt. Du hast das gerade schon angesprochen, Tanzen, das habe ich eher aufgeschrieben als Sportart. Also ich sehe es jetzt mal als Sportart, mit Sicherheit körperlich, ja, mit Sicherheit irgendwo anstrengend. Koordinativ vermutlich sehr, sehr schwierig, da wird es mir wahrscheinlich schon einen Schalter raushauen. Aber du kommst ursprünglich vom Handball, wenn ich es richtig sehe.
Also ursprünglich komme ich aus dem Fußball, aber ich war 10 Jahre, 11 Jahre war ich Handball-Schiedsrichter tatsächlich, was die ungewöhnlichste Kombination, glaube ich, auch ist, weil ich habe nie Handball wirklich so richtig gespielt, also freizeitmäßig mal, aber war dann doch relativ hoch als Schiedsrichter auch tätig. Aber die eigentliche Sportart, wo ich herkomme, wo ich sage im Nachhinein, ich will nicht sagen, ich habe es bereut, hätte früh aufhören sollen, so wegen meiner Verletzungen, die ich mir auch zugezogen habe, dann im Fußball noch selber mit dem Kreuzbandriss. Aber ja, das ist so meine beiden Sportarten, so Fußball und Handball, die mich auch echt viel geprägt haben tatsächlich.
Krass, ja. Also wusste gar nicht, ich meine, du hast aktiv abgespielt, weil gewusst habe, dass du Schiedsrichter bist, dass du da oder warst, du bist vor kurzem, glaube ich, oder vielleicht immer noch ziemlich aktiv. Aber umso, vielleicht auch da wieder, umso besser, wenn du sagst, du hast mit dem Sport nie aktiv was zu tun gehabt und siehst es auch wieder aus einer komplett anderen Brille und schadet ja in dem Kontext überhaupt nicht.
Total.
Du hast gerade schon gesagt, du bist verletzt. Vielleicht willst du uns gern da mal ein bisschen Einblicke geben. Also du hattest ja vor kurzem eine Knie-OP, hast aber, soweit ich ja weiß, auch schon länger jetzt auch mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Kommt es damals vom Fußball, die gleiche Verletzung?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte damals, da war ich 17, hatte meinen ersten Kreuzbandriss, konnte ich auch gar nichts für. Also ich wurde tatsächlich einfach mit einem Spiel, ich sag mal so, umgesemmelt. Hatte dann einen Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Meniskusschaden, also das Knie war relativ stark lädiert schon, wurde dann auch operiert, das heißt als Sehnenersatz sozusagen wurde die Patella damals genommen. Und das war so ein bisschen schade dann, dass man mir nie so wirklich gesagt hat, worauf es wirklich ankommt, was so die Rehabilitation von einem Kreuzbandriss einfach anbelangt, was ja schon eine sehr schwerwiegende Knieverletzung auch einfach ist, wenn man das gerade auch nicht gut angeht, dass man so in den Folgejahren dann, gerade wenn man dann älter wird, auch mehr Probleme mit haben kann und habe mir dann tatsächlich 12 Monate später wieder das Kreuzband gerissen, also meinen zweiten Kreuzbandriss. Und da war es dann so, dass der Innenmeniskus und der Außenmeniskus genau auch noch richtig was mitbekommen haben, dass sie auch, ich glaube sogar, die konnten nicht mal mehr genäht werden, weil der Riss so stark damals war, dass sie es rausnehmen mussten und dann als zweiten Sehnenersatz sozusagen die Semitendinosus-Sehne. Und ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich immer wieder was mit dem Thema Knie sozusagen habe, einfach aufgrund der Vorgeschichte von damals. Muss aber auch sagen, dass ich so in den letzten 2, 3 Jahren relativ gut korrigiert bekommen habe. Hat aber auch viel dazu geführt, dass ich erstmal selber ein bisschen auf die Nase fallen musste, als ich damals so wirklich den Laufeinstieg in die Hyrox-Welt sozusagen hatte, wo ich so dachte, okay, komm, ich kann irgendwie gefühlt jeden Laufstil theoretisch auseinandernehmen und ich weiß ja auch irgendwie, wie man so läuft und worauf es ankommt. Und zack, so selber ist man nie immer so das beste Beispiel dann. Und ich hatte dann so starke Knieschmerzen, als ich damals mit dem Laufen angefangen habe, vor 4 Jahren, glaube ich, für HYROX, dass ich dann wirklich ein halbes Jahr nicht gehen konnte, was aber nichts mit einem strukturellen Schaden zu tun hat, sondern einfach nur aufgrund von einer Überlastung, dass so wie ich gelaufen bin, mit meinem persönlichen Kontext, das nicht gut war und nicht richtig war. Können wir gerne gleich nochmal darauf eingehen, so was das Thema Schmerz und generell so das Thema Verletzung einfach anbelangt. Und dann habe ich es über eine sehr lange Zeit korrigiert bekommen, viel an dem Thema Lauftechnik gearbeitet, viel an dem Thema Krafttraining gearbeitet, wirklich für meinen persönlichen Kontext. Und war dann auch wirklich irgendwann in der Lage, jetzt über 3, 3,5 Jahre komplett schmerzfrei alles machen zu können, was ich wollte. Ich konnte 50, 60, 70 Kilometer die Woche laufen. Das ging alles problemlos. Und dann vor circa 4 Monaten habe ich im Training so laterale Jumps gemacht, die jetzt für mein Knie auch nicht so 100% gut sind, weil, wie gesagt, die lateralen Jumps mit dem Druck bei einem eh vorlidierten Innenmeniskus ist nicht so super, super gut. Und dann hat es so leicht geknackst. Ich konnte danach zwar normal weiter trainieren und konnte dann auch laufen, aber habe irgendwann so gemerkt, dass ich so eine Art Meniskus-Flapping habe. Das heißt, so ein ganz, ganz kleines Stück Meniskus ist sozusagen losgegangen und hat sich immer wieder in diesen Gelenkspalt beim Gehen, dann beim normalen Gehen eingeklemmt. Also ich hatte so keine Schmerzen, ich hätte es auch nicht gemerkt, aber ich konnte halt irgendwann nicht mehr laufen, weil immer wieder so ganz situativ, ganz plötzlich ist dann dieser Meniskus eingeklemmt. Und dann habe ich mich nach 3 Monaten jetzt entschieden, diesen Meniskus-Lap, also diesen ganz kleinen Meniskuslappen sozusagen entfernen zu lassen. Und dabei konnte dann noch, und das war eigentlich gar nicht geplant für die Operation, noch ein Teilstück des Außenrand des Innenmeniskus noch genäht werden, was an sich für mich super positiv ist, was aber auch jetzt den Heilungsverlauf so ein bisschen, ich sag mal, in die Länge schiebt. Aber trotzdem so zukunftsorientiert gedacht, das ist schon eine gute Entscheidung gewesen, auch vom Operateur, das in Echtzeit zu entscheiden. Weil sonst hypothetisch gesehen hätte ich heute wahrscheinlich schon wieder so langsam mit dem Laufen anfangen können, so nach knapp 3 Wochen. Aber jetzt dauert es noch ein paar Wochen länger. Aber nee, im Kern bin ich ziemlich happy, wie es gelaufen ist mit der OP. Aber ja, das Thema Knie ist schon eine sehr emotionale Geschichte bei mir. Und ich habe mir damals wirklich gesagt, ich möchte nie wieder, also nach meinem zweiten Kreuzbandriss-OP, am Knie operiert werden. Und ich habe wirklich alles dafür getan. Ich habe immer ganz lustig, kriege ich immer den Kommentar von Björn, weil ich in meinem Businesskalender habe ich immer so Knie-Rehab, also so Knie-Rehab-Übungen, wirklich so dreimal die Woche mache ich 15, 20 Minuten. Das ist so nicht verhandelbar bei mir, über die letzten 3, 4 Jahre einfach eingetragen, wo ich sage, okay, es ist wie so ein Termin für mich, dass ich wirklich so Übungen für mein Knie sozusagen mache, dass ich auch wirklich schmerzfrei, also präventiv gesagt, schmerzfrei auch einfach das machen kann, was ich machen möchte. Aber ja, leider war so ein ganz, ganz kleiner Lappenriss dann irgendwann da, einfach aufgrund der Vorgeschichte und deswegen OP. Aber wie gesagt, alles gut gelaufen und jetzt freue ich mich, wenn ich auch bald wieder laufen kann.
Richtig gut, ja. Also ich drücke da die Daumen. Ich, wie gesagt, krieg's ja immer auf Instagram auch mit. Wir verlinken dich oder euch mit Strong Move einmal. Super spannende Arbeit, was dir, gehen wir später vielleicht noch ein bisschen drauf ein. Einfach in Sachen Ganganalysen, Krafttraining etc. Und eben halt High-Rock-spezifisch, wo du sehr, sehr verankert seid und auch sehr, sehr erfolgreich seid mit euren Athleten. Also nicht nur du als Person, sondern auch mit euren Athleten, Athletinnen. Ganz kurz nochmal zurück zu dem Fußballthema, als das damals passiert ist. Würdest du, es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu bereuen oder Schuldzuweisung, aber würdest du sagen, du würdest heute was anders machen nach dem ersten Kreuzbandriss?
Ja, ich wünschte, ich würde was anders machen. Mit dem Wissen von damals nicht, weil mir war einfach nicht klar, worauf es ankommt. Hätte ich gewusst, was das für eine schwerwiegende Verletzung ist, hätte ich mir auf jeden Fall damals schon Hilfe gesucht. Und ich hatte ja auch theoretisch in Anführungsstrichen Hilfe von Physio und andere, ich sag mal, Ärzte, die mir drüber geguckt haben. Aber es war für das, was ich machen wollte, von der Sportart damals und mit einem Sportstudium dann auch, so nicht das Richtige, was ich halt gebraucht habe, weil es wurde zwar viel Aufbautraining gemacht, aber nicht das spezifische Aufbautraining, was ich eigentlich hätte gebraucht. Und das war mit, ich sag mal, zu 95% die Ursache, warum ich mir den zweiten Kreuzbandriss auch zugezogen habe, weil ich bin einfach so beim Gehen umgeknickt. Also ich wurde nicht mal gefoult, sondern ich habe einen Ball und bin einfach umgeknickt und das Knie war sofort, also ich wusste sofort, stechender Schmerz, okay, zack, ist wieder Kreuzbandriss. Und das war so ein Moment, wo ich sagen würde, boah, ja, bereuen schwierig. Ich habe es geliebt, was ich getan habe, aber ich wünschte, mir hätte jemand, und das ist das, wie ich es beispielsweise heute super straight mache, und ich weiß, dass diese Art, wie ich manchmal von der Direktheit bin, nicht immer gut ankommt, aber bei mir im Kern, ich meine es immer nur wirklich gut. Und ich sage immer, ich hätte mir damals wirklich gewünscht, dass mir das jemand sehr, sehr eindringlich schon sagt, im Sinne von, okay, Timo, du hast jetzt hier einen Kreuzbandriss, du solltest wirklich versuchen, an den und den Sachen zu arbeiten, sonst ist die Wahrscheinlichkeit einfach da, dass du dir einen zweiten Kreuzbandriss holst oder sogar noch eine andere Verletzung holst. Und das hat keiner getan. Und ich hatte damals auch nicht die Erfahrung, überhaupt zu wissen, was das für eine Art von Verletzung überhaupt ist und was wichtig ist für die Verletzung. Deswegen hat es mich eher geprägt, in dem, wie ich heute sozusagen coache, weil ich will nicht genau, dass das irgendwann anderen passiert, die jetzt bei mir im Coaching sind, die dann irgendwann sagen, so in 2, 3, 4 Jahren, boah, Timo, hättest du nicht mal gesagt, das und das.
Aber genau um das geht es ja eigentlich, oder? Dass wir sagen, wir haben Rückschläge, okay, was lernen wir daraus? Weil die Jahre, die du jetzt wahrscheinlich nicht den Sport so ausführen als Kinder, wie es du wahrscheinlich gerne gewollt hättest, weiß nicht, wie sehr hat dich das emotional mitgenommen und vielleicht auch belastet, dass du sagst, was wäre, wenn ich jetzt die Schmerzen nicht hätte oder die Probleme nicht hätte, kein Kreuzbandriss gehabt hätte, dann würde ich vielleicht jetzt. Das würdest du wahrscheinlich wirklich nicht easy, aber schaffen, gut unter 1,20 einen Halbmarathon laufen und vielleicht nochmal auf ein ganz anderes Level auch kommen. Aber ich glaube, bist du schon unter 1,20? Ich glaube, du bist schon.
Nee, 1,20, 38, aber 1,20 ist für
Wow.
dieses Jahr noch angepeilt, das kriege ich noch hin.
Ja.
Aber nee, ich kann dir sagen, wenn ich kein Kreuzbandriss gehabt hätte, dann wäre ich heute mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, sagen wir mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, gar nicht in diesem Podcast hier, weil ich Lehrer geworden wäre. Ich habe ja damals auf Lehramt studiert, Sport und Mathe, und habe mir dann sozusagen meinen zweiten Kreuzbandriss gegen Ende des Bachelorstudiums sozusagen zugezogen und habe dann sozusagen den Master nicht mehr gemacht, weil ich hatte wirklich in der Zeit so gar keinen Drive mehr für Sport, weil ich konnte 1,5 Jahre keinen Sport machen und habe so ein bisschen die Motivation dann auch für Sport oder generell für das Thema Studium, Sport dann auch verloren, weil ich einfach nichts mehr machen konnte. Und habe dann erst einen kurzen anderen Werdegang eingeschlagen, bin dann glücklicherweise doch zurück zu dem gekommen, was wirklich ich auch bin und was mein Leben auch eigentlich ist. Aber nee, tatsächlich, das hat mich so krass geprägt, dass ich sagen würde, mein Leben wäre wahrscheinlich heute anders. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin total dankbar, dass es irgendwie doch so passiert ist. Weil jetzt tue ich genau das, was ich tun möchte auch.
Ja, ist super spannend. Ich muss jetzt mal schmunzeln, weil eigentlich, wo unsere Wege sich ja gekreuzt haben beim Athletics, als das auseinandergegangen ist, bin ich auch so in die hauptberufliche Selbstständigkeit halt geraten. Also würden wir wahrscheinlich sonst auch nicht da sitzen, wenn wir da, sagen wir, wenn sich die Wege dann nicht gekreuzt, bis wir dann auch wieder getrennt hätten. Also super spannend und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man auch, schwierig in dem Moment zu realisieren, aber dann auch immer wieder mal ein bisschen reflektiert. Und sagt, das hat ja alles irgendwo was Gutes. Wir haben eine Neuausrichtung, sei es sportliche Ziele, sei es beruflich, sei es familiär, was auch immer, dass man vielleicht das eine oder andere mal hinterfragt. Ist ja bei uns in den Sportarten, ich zähle jetzt mal High Rocks damit dazu, was ja super zeitintensiv ist. Ja, dass man vielleicht hier und da mal nochmal ein bisschen was hinterfragt, was es wert ist, in den Sport da reinzugeben, weil man doch ja natürlich sehr, sehr viel natürlich auch investieren, logischerweise.
Ich glaube, das ist eh was super wichtig ist heutzutage, dass man Dinge und das manchmal sehr positiv, konstruktiv, positiv, kritisch, aber auch hinterfragt in dem, was man einfach tut. So ist das, was ich gerade tue, überhaupt richtig für das, was ich gerade machen möchte auch. Und das kann man ja auf alle anderen Lebensbereiche ummünzen, wenn wir jetzt mal konkret so beim Thema Training bleiben. Und das sehe ich zum Beispiel ganz, ganz häufig, dass zu viele Menschen dürften sich mal häufiger diese Frage stellen: Ist das Training, was ich hier überhaupt gerade mache, A, kann ich das Volumen überhaupt fahren, was ich gerade fahre, für meinen persönlichen Kontext, neben Family, neben Vollzeitjob etc. pp.? Oder sollte ich das mal vielleicht irgendwie anders ein bisschen umstrukturieren? Und deswegen ist dieses positive Hinterfragen oft echt Gold wert, was sehr vielen Menschen wahrscheinlich gut tun würde, das mal häufiger zu machen. Hatte ich früher auch nicht oft. Mittlerweile mache ich es sehr häufig und ich bin auch sehr dankbar, wenn meine Athleten oder meine Athletinnen das zu mir sagen und mal wirklich positiv hinterfragen, so im Sinne von, okay, ne, was machen wir gerade hier? Oder das aber, ja, ich finde es eine super wichtige Variable, die irgendwie damit einhergeht.
Geht dann genau das Thema, was ich eh ein bisschen vorgehabt habe, reinzubohren bei dir, das ist das Thema Identität. Also lebe ich als Athlet, als Athletin jetzt aktuell gerade nach meiner Identität oder versuche ich irgendwem irgendwas nachzueifern und will ich das überhaupt? Also will ich da überhaupt hin? Also das merke ich halt schon ganz, ganz oft, sowohl bei mir früher als aber halt auch mit Athleten, wo ich mir denke, warum macht ihr euch denn Stress? Also ihr habt gerade so viele andere Baustellen oder ihr liebt es gerade, keine Ahnung, die Kinder aufwachsen zu sehen. Und jetzt stürzt ihr euch in ein Ironman-Projekt oder wie auch immer. Und das kann vielleicht dann nur 10 Jahre warten. Also, der Sport läuft dann nicht weg, er wächst ja im Gegenteil sogar. Und von dem her ist halt schon immer die Frage, so, was ist die eigene Identität und lebe ich halt dann auch?
Ich finde es eine total geniale Frage tatsächlich. Es hat einen Hauch Philosophie natürlich irgendwie mit her oder die mit einhergeht, aber ich finde es total spannend und ich vermute auch, und ich habe die Frage damals nie gestellt. Also ich habe ziemlich viele Bücher irgendwann so in dem ganzen Bereich so gelesen, was so Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsentwicklung auch anbelangt. Ich habe es früher so gar nicht richtig verstanden, aber wenn man sich einfach mal so die Frage stellt, so wer bin ich eigentlich und wer möchte ich eigentlich sein? Also das öffnet so, so, so viele Türen. Und ich habe es für mich eigentlich ganz klar gesagt, deswegen war es für mich auch irgendwann gar nicht verwunderlich, dass ich jetzt doch heutzutage da bin, wo ich eigentlich bin, weil das bin ich, das ist meine Identität. Und Sport spielte für mich immer eine so, also ich will nicht sagen, eine riesengroße, Sport war immer Teil meines Lebens und der war gar nicht verhandelbar, es war immer sozusagen da. Und deswegen war es für mich auch irgendwann klar, obwohl ich dann das Studium abgebrochen habe und ich habe dann tatsächlich, das passt vielleicht zu dem Thema Identität, warum ich auch heute da bin, wo ich bin. Ich habe danach einen ganz anderen Bachelor eingeschlagen, nämlich ich habe damals danach, also nach dem Sportstudium, noch Medieninformatik studiert und ich habe den Bachelor abgeschlossen, wo ich sagen würde, okay, ich habe zwar einen abgeschlossenen Bachelor danach in die Medieninformatik und habe danach ein Jahr noch Vollzeit woanders gearbeitet, aber es hatte per se eigentlich gar nichts mit meiner Identität zu tun, wo ich eigentlich hin möchte. Und habe dann, passt ein bisschen zu deiner Thematik, wie was du auch gesagt hast, mit Analytics und danach Vollselbstständigkeit. Bei mir war es danach genauso. Ich hatte einen Vollzeitjob und habe wirklich von heute auf morgen einfach gekündigt. Ich hatte nichts zu der Zeit, gar nichts. Und das war so ein halbes Jahr vor der Pandemie damals, wo dann später so ein bisschen Chaos dann auch war, auch für uns dann in diesem Bereich natürlich, wo ich sagen würde, wenn Sport und Gesundheit nicht so identitätslastig bei mir so stark verankert wäre, dann hätte ich damals niemals diesen Schritt gemacht und hätte gesagt, okay, ich kündige jetzt hier einen Vollzeitjob, wo ich an sich schon irgendwie Spaß dran hatte. Aber es gehörte nicht zu mir, es war nicht ich. Und ich habe mir so die Frage gestellt, möchte ich das die nächsten 30 Jahre machen? Wenn ich so rückblickend dann irgendwann auf mein Leben zurückblicke und sage, okay, ja, irgendwie war es okay, das Leben, aber ich wollte halt kein okay Leben, sondern ich wollte das tun, was ich wirklich gerne mache. Und das, was mein, und das habe ich halt aus dem Buch ZDE, Zwecks der Existenz sozusagen, das, was wirklich ich bin, ist, ich möchte Menschen helfen. Mich erfüllt es total, Menschen zu helfen und dass Menschen ihre Ziele erreichen. Und deswegen war es für mich damals wie so eine, ich will nicht sagen Kurzschlussreaktion, aber es war eine ganz bewusste Entscheidung, wo ich sage, okay, ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen, gehe jetzt in die Selbstständigkeit sozusagen auch rein, genau wie du es eigentlich auch gemacht hast und bin dann jetzt heute da, wo ich bin. Und das ist so für mich der Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, wenn sich Menschen häufiger diese Frage mal stellen, die man sich sicherlich nicht in einem Tag beantworten kann und nicht in einer Woche beantworten kann, so wer bin ich und wo möchte ich eigentlich hin, dann ist das was, wo ich übergeordnet dem Ganzen auch mal auf diese Gesundheits Ebene darauf eingehen wollen würde, glaube ich, was gesundheitlich auch sehr, sehr wichtig ist für den Menschen. Also ich finde es eine
Ja,
super, super schöne Frage auch.
definitiv. Also das ist zwar nicht immer unbedingt der leichte Weg, wie du
Nee.
wahrscheinlich auch gemerkt hast, und hast du ja schon gesagt, wow, Selbstständigkeit von heute auf morgen alles irgendwie abbrochen, also erstmal den Hauptberuf abbrochen, dann die Selbstständigkeit, dann Pandemie, hört sich alles andere als entspannt an und jeder hat immer so die Denkweise in der Gesellschaft, ja, selbstständig, verdienst viel Geld, hast ein chilliges Leben und kannst alles irgendwie steuerlich absetzen. Teils stimmt's, aber vieles halt auch nett. Also vor allem, wie du in so einer anfänglichen Selbstständigkeit einfach auch, wie viele Existenzängste wir da haben und was da auf einem halt lastet, ganz, ganz übel teilweise auch. Also es ist kein bequemer Weg, um Gottes Willen. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, dass man versteht, entweder lebe ich nach der Identität der Gesellschaft, die pflegt ja auch eine gewisse Identität oder strahlt sie aus. Entweder beuge ich mich und lebe die Identität oder ich lebe meine. Aber die, ich weiß nicht, ja, wir kollidieren da bestimmt hin und wieder mal mit der gesellschaftlichen Identität. Sprich, es wird mit Sicherheit auch kein leichter Weg. Also, wie hast du das wahrgenommen damals?
Sorry, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Sorry, wie hast du das damals wahrgenommen bei dir? Bist du da eher auch sozial teilweise angeeckt, also mit der sozialen Identität und deiner Identität, mit dem Shift, wenn du es jetzt mal Anführungszeichen ausbrichst und mal einen anderen Weg gehst?
Ja, ehrlicherweise schauen, ich muss schon sagen, dass ich eigentlich komplett alleine damals war. Also theoretisch war das gesamte soziale Umfeld von, oh, wie kannst du nur? Wie kannst du nur deinen Job kündigen? Wie kannst du in die Selbstständigkeit reingehen? Wie kannst du nur in diesen Bereich reingehen? Warum machst du das nur? Da muss ich aber auch mittlerweile ganz klar sagen, da bin ich, also mir ist die Meinung von anderen, ich sag mal, nicht so wichtig wie meine eigene Meinung. Ich versuche, dass ich wirklich so an erster Stelle komme und das, was ich als Glück empfinde und wo ich sagen kann, okay, das macht mich wirklich glücklich, den Weg möchte ich auch einschlagen. Und ich möchte mich dann weniger auf das soziale, auf die soziale Gesellschaft sozusagen manifestieren, die dann irgendwie sagen, ja, aber, ne, und das und jenes und immer dieses Aber, wo man so sagen kann, okay, warum beschränken Menschen und auch Menschen in einem engeren Umfeld, Family, Freunde, dich so sehr in dem Entschluss, den du vielleicht gefasst hast, der dir bei vielen auch viel Mut kostet, viel Energie kostet, wo du dann sagst, okay, nee, ich möchte das aber gerne, das erfüllt mich im Leben. Und dann kommt so viel negativer Widerstand im Sinne von, man blockiert einen eher, statt man jemanden ermutigt und unterstützt und den auf dem Weg begleitet. Deswegen ja, absolut, das war bei mir damals ganz extrem so. Und ich glaube, wenn ich von der Persönlichkeit nicht so meinungsstark wäre, würde ich schon so sagen, dass das sehr viele Menschen sehr negativ beeinflussen kann, im Sinne von, dass man dann doch diese Entscheidung, die man eigentlich getroffen hat, dann doch wieder überdenkt und das Ganze dann nicht macht. Wie war es denn bei dir damals, als du das gemacht hast?
Genauso, eins zu
Okay.
eins genauso. Also ich habe damals tatsächlich nur einen Angestelltenjob gehabt, als ich die Selbstständigkeit schon mal nebenberuflich aufgebaut habe. Da sind immer ein paar hundert Euro reinkommen. Und mit meiner damaligen Freundin war es dann so, dass wir immer drüber gesprochen haben, lass uns doch mal nochmal ins Ausland gehen. Wir sind nur einigermaßen jung. Wir wollen mal irgendwo in ein englischsprachiges Ausland, vielleicht für Langzeit, vielleicht für immer, einfach mal unbefristet, unbestimmt einfach mal weg. Dann sind wir nach Südafrika 2022 und den Schritt habe ich schon nicht daheim mit meinen Eltern abgesprochen. Oder ich habe sie gar nicht in Kenntnis gesetzt. Das war dann erst, als ich Job, Wohnung, alles andere in Deutschland gekündigt habe, habe ich gesagt, hey, Freunde der Berge, in 4 Monaten bin ich weg. Und das hat mir mein Dad auch ein bisschen übel genommen, soweit ich das weiß. Also er hätte gern gehabt, dass ich mit ihm drüber gesprochen hätte. Ich habe ihm aber nahe erklärt, sag ich, warum soll ich mit dir drüber sprechen? Du hast den Schritt halt nie selbst gemacht. Also ich frage auch keinen Angestellten, hey, wie mache ich mich selbstständig? Und das ist eben halt schon ein gewisser Punkt, wo ich sage, du kannst mir da halt nicht weiterhelfen. Du belastest mich da mit deinen Glaubenssätzen. Oh, Südafrika, ja, hohe Kriminalität. Ja, aber du warst ja noch nie da. Also was willst du mir weitergeben? Du gibst das weiter, was die Gesellschaft weiß über Südafrika oder wissen soll oder medial uns ausgespielt wird. Aber selbst irgendwie Erfahrungen hat er halt da in dem Punkt halt angehabt. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss das für mich entscheiden, die Entscheidung treffen, also mit meiner damaligen Partnerin, Lea, die kennst du auch. Und so sind wir dann quasi ins Ausland halt gegangen und mit der Selbstständigkeit war es ähnlich. Ich hätte die Selbstständigkeit, würde ich behaupten, nicht in Deutschland angefangen, hauptberuflich. Das wäre wahrscheinlich immer so mitgelaufen, irgendwann wahrscheinlich ausgelaufen, keine Ahnung. Und da hätte ich einfach zu viel Gegenwind gehabt und ich wäre damals nicht so meinungsstark gewesen. Ich bin es mittlerweile, aber damals wäre ich es definitiv nicht gewesen. Ich hätte dann nicht zu mir selber, nicht zu meiner Identität gestanden, sondern wäre dann den bequemen gesellschaftlichen Weg gegangen. Ja, such dir irgendwo einen Job in der Industrie. Bei uns ist Airbus, Audi ganz groß vertreten, verdienst ein Heidengeld, hast chilliges Leben in Anführungszeichen für das, was du verdienst. Aber ich weiß halt auch, wie andere Athleten von mir oder Freunde in denen Industrien halt nicht glücklich sind. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, nur viel Geld ist halt nicht per se immer das, was irgendwie glücklich macht. Und ja, so habe ich dann Gott sei Dank auch über ein paar Zufälle einfach dann auch meinen Weg gemacht, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann beim Athletics gearbeitet, dann wieder selbstständig gewesen, dann aber hauptberuflich das Ganze angefangen. Also ich glaube, von meiner Sicht, ich lasse mich halt immer treiben und ich bin ein Bauchgefühlmensch. Und ich mache das so, also ein bisschen Kurzschlussreaktion, da habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen vorher. Also Gefühl, wenn ich rückblickend dann zurückschaue, denke ich mir, boah, das war nicht total die Kurzschlussreaktion, das hast du nicht überdacht. Letztes Jahr GmbH gegründet, Steuerberater angerufen, sagt, mach mal bitte einen Termin, wir wollen das gründen, bam, 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 Konto eröffnet, Geld drauf, fertig. Es war innerhalb von 2 Wochen war eine GmbH gegründet, wo sich wahrscheinlich andere jahrelang Gedanken drüber machen. Und ich habe gesagt, nö, das will ich jetzt, das brauche ich jetzt. Punkt aus Ende. Und das ist, finde ich, schon was mir persönlich einfach geholfen hat. Ich kann jetzt nur für mich halt sprechen.
Aber ich glaube, so wie du es auch sagst, wenn der Drive einfach da ist, in der emotionalen, positiv gemeinten Komponente, jetzt wie du es auch gerade ausgedrückt hast, dann glaube ich, weil du es gerade gesagt hast, auch nicht an kleine Zufälle, sondern wenn dieser Drive da ist, dass man selber, und das soll jetzt gar nicht so esoterisch-philosophisch klingen, aber ich glaube sehr stark an dieses Law of Attraction. Das heißt, wenn man positiv denkt, dann zieht man auch die Dinge positiv an. Und oft denkt man dann, oh, jetzt ist aber irgendwie ein positiver Zufall hier gerade passiert, aber ich würde, also ich formuliere das für mich mal so sehr positiv schicksalsmäßig um. Das heißt, weil ich so positiv manifestiert durchs Leben gehe, ziehe ich auch diese positiven Zufälle, Schicksale dann sozusagen an, dass das Leben, und das kann 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre manchmal dauern, wenn man aber nicht aufhört und daran glaubt und genau mit dieser positiven Art, und das heißt nicht genau, wie du es gerade gesagt hast, so das Leben in der Selbstständigkeit ist so ein Auf und Ab. Es ist oft, wo ich mir so denke, boah, nee, irgendwie kein Bock, aber wenn man immer wieder so zurück zum Kern, zu der Identität eigentlich dann auch kommt, dann ist das schon was, wo ich sagen würde, das zahlt irgendwann zu 100% bei jedem aus. Und egal in welche Richtung es auch gehen mag. Und das ist auch so ein bisschen, deswegen finde ich das Voll schön, dass du es eigentlich so mit der Identität gesagt hast. Das passt super zu unserem Hauptslogan, auch den wir auch bei uns haben, so mit Start Living. Das ist nämlich genau das. Wir wollen auch Menschen zeigen, was theoretisch über dem Tellerrand hinaus alles möglich ist. Also, dass man sich sozusagen positiv gemeint keine Limit setzen kann. Und du hast das mit der sozialen Gesellschaft gesagt. Ich hatte eine Kundin, die war vor 3, 3,5 Jahren, kam die zu uns und die hatte sich ein richtig großes sportliches Ziel gesetzt und ruft mich an und sagt, können wir sie dabei unterstützen? Weil das gesamte Umfeld, alle Family, Freunde hat gesagt, boah, wie kannst du dir nur dieses, das schaffst du niemals und warum machst du das? Du machst dich kaputt und wer macht sowas heutzutage? Das war aber ihr großer Traum tatsächlich, das zu machen. Und ich sage, ja, absolut, lass uns das angehen. Das ist doch total toll, das Ziel zu machen. Und deswegen ist so, das, was ich vielen Menschen immer so mitgeben kann, ist, setzt euch keine Limits und vor allen Dingen lasst euch nicht von dem sozialen Umfeld einreden, dass die Limitationen, die vielleicht für diese Menschen da sind, die müssen aber nicht diese Limitation, diese Beschränkung für euch selber sein. Das heißt, wenn ihr wirklich was erreichen wollt, dann werdet ihr es auch schaffen. Und das ist aber egal, ob es jetzt in 2 Wochen ist, in 2 Monaten, in 2 Jahren ist. Wenn ihr wirklich daran oder das wollt, dann werdet ihr es auch schaffen.
Genau, es gibt da die Limitation irgendwo nach oben, dass man sagt, okay, mit einem gewissen Vorlauf, man kann halt vieles erreichen, muss nicht alles sein und jeder ist natürlich auch nicht in der Lage, alles zu erreichen, sonst wären wir alle Profisportler und würden alle Weltmeister werden. Also anscheinend sind wir es nicht alle. Aber was halt schon auch finde ich, der Punkt ist, dass wir halt sozial oftmals nicht limitiert werden, sondern teilweise auch irgendwie angestichelt werden, dass wir zu irgendwas getrieben werden, was wir vielleicht aber gar nicht wollen und dann leben wir auch schon wieder gegen unsere eigene Identität. Also beispielhaft finde ich jetzt einfach den ganzen Hype um Ironman, High Rocks, genauso um Laufsport. Es ist mega gut, es ist auch wirtschaftlich für dich, für mich. Also ich darf mich da nicht beschweren. Aber man sieht halt schon, dass da vieles einfach gemacht wird, weil es halt alle machen. Also da, wo ich sage, es muss nicht jeder Marathon laufen, es muss nicht jeder einen Ironman machen, ihr könnt es trotzdem entspannte 5K jeden zweiten Tag laufen und ihr müsst kein Event machen, ihr müsst keinen Marathon haben, aber es wird dann oft schon so ein bisschen erwartet. Also ich habe das selber halt auch oft gefühlt, mittlerweile gar nicht mehr so, aber ja, es waren so 2020, als ich die ersten Langdistanzen dann auch gemacht habe und da jetzt nicht schlecht war im Triathlon, ja, und wann geht es auch vorbei? Sag ich, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Es gibt aber noch was anderes. Also, ich muss als Triathlet nicht auf Hawaii sein. Ich muss als Hyroxer nicht unbedingt irgendwo auf einer Weltmeisterschaft sein. Ich kann das aus ganz anderen Motivationen machen und ich sage, hey, ich will nur den Zeitaufwand geben und mir reicht die Performance. Also, ich finde, auch da können wir uns halt negativ von der Gesellschaft beeinflussen lassen.
Total, und ich glaube, dass das auch nicht zu kurz kommt heutzutage. Also, wie oft ich jetzt schon den Satz gedacht habe, wie du hast noch keinen Haros gemacht. So dass man so ein bisschen da reingezwängt wird im Sinne von, oh krass, hast du es echt noch nicht gemacht? Wie geht das nur? Aber ja, ist schade.
Und anscheinend funktioniert es. Also, du kannst ja trotzdem was Wertvolles weitergeben. Linda Meyer als Beispiel ist ja bei euch im Coaching. Sie ist, boah, jetzt muss mir du helfen, auf jeden Fall Weltmeisterin. Die ist ja, glaube ich, nicht, oder? In Schweden war es.
Nee, letztes Jahr in
Letzt, genau.
Chicago.
Ja, also, ihr habt super erfolgreich und da, glaube ich, kannst du jetzt auch mehr Athleten nur aufzählen, als ich auf Pad habe für euch. Aber definitiv, das, was ich mitkriege, ihr seid viel unterwegs, ihr seid sehr, sehr aktiv einfach auch und sehr erfolgreich. Also, deswegen musst du es als Coach jetzt nicht per se schon mal irgendwie gemacht haben und selber da irgendwo auf einer Weltmeisterschaft gewesen sein, um zu wissen, wie der ganze Spaß funktioniert. Und vielleicht sogar hilft der bisschen Abstand, dass man nicht so voreingenommen ist oder schon irgendwie aus der eigenen Erfahrung die eigenen Glaubenssätze weitergibt, sondern dass man per se mal ein bisschen neutraler das Ganze angeht.
Ja, absolut.
Du hast vorher noch was gesagt, da würde ich ein bisschen darauf eingehen wollen, nämlich das Thema Identität und Gesundheit. Wie würdest du sagen, ist es verlinkt und oder verknüpft im Großen und Ganzen? Und welche Auswirkungen kann es zum Beispiel haben, wenn ich sage, ich lebe nicht nach meiner Identität über einen längeren Zeitraum natürlich?
Ja, das ist mal so ein bisschen die Frage. Ich würde das Thema Identität, also die Frage, die sich ja jeder stellen muss, ist, wer bin ich und wer möchte ich sein? Und wer möchte ich sein? Und da würde mir ja, glaube ich, jeder recht sprechen, dass man versuchen würde, in der heutigen Zeit ein möglichst langes, gesundes, glückliches Leben zu führen. Und für mich gehört in diese Identität einfach so das Thema Bewegung rein. Bewegung, aber das muss gar nicht sein, dass jemand einen Hyrox macht oder einen Triathlon macht oder jetzt irgendwas anderes macht, sondern es geht allgemein um das Thema Bewegung. Weil das Thema Bewegung ist schon etwas, wo man sagen, kann, es zahlt auf dein positives Lebenskonto auch einfach ein. Und wenn jetzt jemand wirklich diese Gesundheitsidentitätsschiene mit hat, ist es was, egal in welcher Ausprägung das Ganze geht, ob es nur Krafttraining ist, ob es Yoga ist, ob es irgendeine andere Form von Bewegung ist, die man wirklich mit Spaß und Freude implementiert, ist es was, was in diese Gesundheitsschiene oder auf das Gesundheitskonto einfach einzahlt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass diese gewisse Art von Bewegung, die sollte verankert sein, gerade so in der heutigen Zeit, wenn man sich das einfach mal anschaut, so wie viele Krankheiten eigentlich mittlerweile, so also chronische Krankheiten, Krankheiten, die, wo der Mensch eigentlich nahezu selber was für kann, von Übergewicht bis hin zu Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, das sind eigentlich alles Volkskrankheiten, die theoretisch vermieden werden könnten, wenn diese gewisse Art von Bewegungsidentität in dem Kern des Menschen verankert ist. Und die Frage ist, warum A, ist das bei vielen nicht verankert? Ich glaube, so ein bisschen das Thema die Motivationskomponente könnte eine Rolle spielen, aber auch so ein bisschen das Thema Aufklärung, so wie wichtig ist Bewegung überhaupt für den Körper, gesundheitlich vor allen Dingen. Weil das, was ich beispielsweise auch bei vielen Kunden sehe, auch Kunden, die im höheren Alter zu uns kommen, mit 55, 60, 65, 70, die vorher noch nie irgendwas gemacht haben und kommen und sagen, tja, also wenn ich jetzt irgendwie in den Urlaub reise, so richtig geht es nicht mehr. Also so eine richtige Lebensqualität habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Und das ist irgendwie total schade, weil ich würde schon mittlerweile ganz klar sagen, ja, wir werden älter und das Leben mag sich vielleicht mit 60 anders anfühlen wie mit 30, aber trotzdem ist es nur eine Zahl. Und es gibt super viele Menschen, die das auch beweisen, die mit 60 so viele tolle Sachen machen. Und jedes Mal sind für mich die eigentlichen Gewinner, ich kann es jetzt nur aus dem High Rock sagen, du kannst gleich mal gerne aus dem Triathlon das sagen, wie dort die Altersrange ist, also bis ins höchste Alter. Aber wenn ich mir jetzt gerade angucke, dass bei der WM jemand dabei war, die 78 war, die schmerzfrei, und das geht ja wirklich mein Herz auf, die schmerzfrei mit strahlend da durchgeht, das wirklich ganz, ganz toll macht, wo ich sagen würde, okay, die Person hat eine so tolle hohe Lebensqualität. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du schmerzfrei einen High Rocks machst, weil so viele tolle Elemente mit drin sind, du hast Ausdauer mit drin, du hast Kraft mit drin, du hast konditionelle Fähigkeiten mit drin, du hast viele Beweglichkeitsübungen sozusagen mit drin, du hast das Soziale mit drin. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem hoch, dass du ein sehr langes, glückliches Leben führst und nicht in diese negative Abwärtsspirale reinkommst, wenn die magische Zahl 6-0 dann plötzlich da steht, dass du sagst, oh, jetzt geht das Leben aber bergab. Und das, finde ich, muss es nicht sein, wenn man so ein bisschen diese Identitätsbewegungskaskade mit in den Gang setzt und einfach nur positiv die Elemente sozusagen in sein Leben implementiert, die gut auch in das Leben integrierbar sind.
Ja, definitiv. Also, ich habe einen sehr, sehr fitten Opa daheim. Irre. Das ist 86 Jahre. Er ist aktuell also mit dem Wohnmobil unterwegs. Er fährt nur ein
Mega.
riesengroßes Wohnmobil. Er hat seine Bikes dabei. Jan, also meine Oma, seine Frau. Und die sind super fit. Und was hat er gemacht? Er hat sein Leben lang Fahrrad gefahren. Sind die jeden Tag, seitdem er in Rente ist, beim Walken, Spazierengehen, Radl fahren. Teilweise auch zwei Einheiten am Tag, wenn man es mal sportlich formuliert. Und wenn es irgendwie Holz zum Hacken gibt oder zum Schneiden, dann ist er da der Erste, der draußen steht, Gartenarbeit. Also es sind, sagen wir, vielleicht ist nicht die klassischen Hyrox-Elemente, aber wenn ich jetzt einen Rasenmäher rumschiebe in dem Alter oder einen Schlitten schiebe, vom Prinzip her mal relativ ähnlich, sagen wir. Also Hauptsache, er ist vielseitig fit, er bewegt sich vielseitig und das merkst du halt. Und das ist was, wo ich sage, heftig, wie fit er ist. Und dann siehst du aber im Triathlon nochmal Menschen im gleichen Alter, die machen Ironman. Dann sage ich kann mir meinen Opa bei bestem Willen nicht vorstellen, dass er einen Ironman macht. Also, das ist dann nochmal echt krass, wenn man sagt, wenn man mit gute 80 Jahren teilweise hat dann noch so eine Distanzen, wenn es Anführungszeichen nicht respektierlich nur jetzt ein Halbmarathon laufen ist, aber nö, die schwimmen und fahren nur Fahrrad. Also, echt heftig, was es da alles gibt, aber ist halt auch hart erarbeitet. Also, jetzt nicht irgendwie Zug geflogen, die waren halt, was heißt hart erarbeitet? Hart erarbeitet, also man muss da viel schuften und sich knebeln dazu. Sondern die haben halt über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich einfach vieles richtig gemacht und auch mit einer richtigen Dosierung halt gemacht. Und das wäre also ein Punkt, auf den ich dich gerne mal ansprechen würde, so das Thema Spitzenleistung. Wie, ich betitel es mal als langweilig, dass Spitzenleistung langweilig ist. Also was braucht es deiner Meinung nach, um auch Spitzenleistung zu bringen? Da geht es nicht darum, dass wir Weltmeister werden, sondern es geht nur darum, wie jeder für sich Spitzenleistung bringen kann. Also das ist einmal ganz, ganz relativ und wenig absolut gesehen.
Ja, finde ich eine super schöne Frage, auch die Differenzierung zwischen Spitzenleistung, gar nicht nur für im Leistungssport, sondern ich glaube, den Anspruch, der auch jeder an sich selber einfach haben sollte, ist wirklich auch Spitzenleistung im Alltag zu vollbringen. Also Job, Family, aber auch vielleicht auch eine gewisse Art von Progression im Sport zu erzielen. Und man kann es, glaube ich, relativ simpel einfach machen. Das, was super, super, super entscheidend ist, ist, und das ist eigentlich gerade schon angesagt, oder gesagt ist, dass man über einen längeren Zeitraum trainiert. Und damit meine ich, und das ist das, was viele immer, finde ich, nicht greifbar ist, viele denken immer, das ist so ein kurzfristiger Sprint im Sinne von, ja, ich trainiere jetzt einfach mal 3 Monate und danach bin ich irgendwie fit. Nee, trainiere mal 30 Jahre wirklich konstant. Und damit meine ich nicht 6-mal die Woche. Wenn du 2 bis 3-mal die Woche über 10 Jahre von mir aus, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Das ist so, und so beschreibe ich es immer, das ist wie so ein Zinseszinseffekt, der sich irgendwann aufakkumuliert. Wenn du wirklich diese Disziplin aufrechterhältst, 2, 3, 4 Mal die Woche zu trainieren, sei es Kraft, sei es Ausdauer, das, was dir wirklich Spaß macht, dann wirst du irgendwann diese Spitzenleistung in deinem Alltag sozusagen deutlich, deutlich besser auch etablieren können. Und man muss sich, glaube ich, verabschieden von diesem Gedanken, dass immer viel, viel hilft im Sinne von, ja, ich kann jetzt aber nur besser werden, wenn ich auch 7-mal die Woche trainiere. Aber nee, das ist ehrlicherweise totaler Quatsch. Sondern das, was viel wichtiger ist, ist Kontinuität und wirklich, dass man über einen längeren Zeitraum einfach genau das trainiert, was sozusagen auch viel Spaß und Freude macht. Das sage ich auch mal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Anker, dass man nicht nur Sachen macht, die irgendwie aus Zwang da sind, wo man sich zu zwingen muss, immer wieder. Ja, er sich durch jede Session durchquälen muss, sondern Dinge zu finden, die wahrscheinlich für viele auch einfach langweilig sind, weil ja, Krafttraining funktioniert über Repetitions. Es macht keinen Sinn, jede Woche einen neuen Krafttrainingsplan zu machen. Im Ausdauer ist es auch so. Es macht keinen Sinn, jede Woche irgendwie einen neuen Laufblock zu starten. Das darf gerne einfach mal über Monate ganz, ganz einfaches Basic-Zeug sein, was sich dann aber über Jahre so stark aufakkumuliert, dass man dann sieht, boah, krass, jo, stimmt tatsächlich. Und ich habe das vor ein paar Monaten, habe ich mal so ein bisschen positiv, selbstkritisch so ein bisschen reflektiert, mache ich überhaupt Fortschritte in dem, was ich tue? Und habe dann so gedacht, na, irgendwie nicht so. Habe dann mal so ein bisschen rausgezoomt und habe mir mal meinen allerersten Halbmarathon angeschaut mit 1,29 und das Training davor. Und dann 2 Jahre später waren es 9 Minuten schneller und auch das Training ist komplett anders, wo ich sagen würde, jo, krass, okay, auf 2, 3 Jahre gesehen mache ich schon Fortschritte. Auf die einzelne Woche gesehen denke ich mir ganz oft, da passiert ja gar nichts, also wirklich gar nichts. Aber das ist halt nicht die Kunst von einer Trainingssteuerung oder generell von Training, sondern zoomt immer raus, schaut, wo wart ihr vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, nicht vor 2, 3 Wochen, sondern wirklich mal rauszoomen. Und dann sieht man auch schon, dass über diese gute kontinuierliche Arbeit man auch dann in diese Spitzenleistung auch reinkommen kann.
Genau, und schau dir mal im September vielleicht an, was du dann laufen kannst im September. Also, auf was ich raus will, wie weit fällst du jetzt durch die Verletzung zum Beispiel zurück? Und das akkumuliert sich ja über die Jahre hinweg, dass du ein gewisses Base-Level aufbaust, das mit Sicherheit höher ist als vor 3, 4 Jahren ein Peak-Performance oder Peak-Leistung. Also, das ist halt schon auch was ich selber aktuell gerade merke. Ich habe auch wieder mit Epstein-Barr von letzten Jahr einfach noch ein bisschen zum Kämpfen gehabt, noch ein bisschen schwaches Immunsystem, wieder schlecht aus dem Winter kommen, wieder alle Wettkämpfe abgesagt. Und einfach so spaßeshalber trainiert, so wenn es klappt, klappt es, heute klappt es nicht, also mache ich heute auch nichts, vielleicht morgen wieder. Also so sehr, sehr viel nach Lust und Laune, aber ist teilweise dann schon auch wieder viel Umfang, vor allem am Rad dann eher dabei. Und beim Laufen war es echt relativ wenig. Jetzt war letzte Woche Firmenlauf bei uns in Ingolstadt, da sind wir 5,6 Kilometer gelaufen. Ja, komischerweise, es läuft dann schon. Also ich kann es halt nicht stabilisieren, meinen Laufstil nicht halten, aber muskulär war ich 0,0 am Limit. Das waren eher andere limitierende Faktoren wie jetzt Koordination und dass ich überhaupt meinen Laufstil halten habe können. Aber so prinzipiell passt es schon. Also so unfit bin ich dann anscheinend dann doch wieder nicht, wenn du sagst, du machst mal ein paar Wochen oder einmal ein paar Monate nichts. Heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich will das gern so machen, aber es passiert halt leider manchmal, dass du dann sagst, du musst mal kurz pausieren. Und dann aber das Verständnis zu haben, so ja, der Körper, den habe ich die letzten 10 Jahre im Ausdauerbereich und auch so meine Kraftathletik auch mittrainiert, dass ich da nicht so weit zurückfalle. Also selbst mein schlechtes Niveau ist dann doch wieder relativ gut eigentlich. Und das kommt über die Jahre, ja.
Ja, und das ist aber ein super wichtiger Punkt, weil der Körper vergisst nicht. Und das ist dann dieses, was man vorher auf das Trainingskonto einzahlt. Und ja, wie du sagst, jeder kann mal eine Verletzung haben, jeder kann mal irgendwie eine Art von Unterbrechung haben, wo es vielleicht auch einfach gerade nicht reinpasst mit Training, sei es auch, haben wir jetzt auch bei einer anderen Familie, die wir betreuen, die jetzt gerade ein Kind bekommen haben, so, dann ist einfach gerade eine Priorität einfach was anderes. Und da braucht man sich auch keinen Druck machen, dass man jetzt vielleicht mal ein paar Wochen, vielleicht sogar 2, 3, 4 Monate einfach mal nicht in diesen Trainingsrhythmus wieder reinkommt. Einfach weil so viel tolle Vorarbeit auch geleistet worden ist, dass der Wiedereinstieg relativ gut funktionieren wird. Und klar, bei mir so die ersten Läufe werden wahrscheinlich im September auch ein bisschen schwieriger, aber ich sage spätestens so nach 6 Wochen komme ich in die normale Baseline wieder rein und ich sage 2 Monate später bin ich auch dann wieder da, wo ich war. Also da mache ich mir wirklich gar keinen Druck mittlerweile. Und ich sehe das bei mir mittlerweile auch mal so, dass ich, wenn ich mal wirklich die Sportart nicht machen kann, die ich gerade machen kann, wie jetzt zum Beispiel gerade laufen, dann sehe ich das eher als Chance, an anderen Sachen zu arbeiten, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe, was man vielleicht auch vorher nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das war für mich nochmal ein Riesenzeichen jetzt. Ich habe mich so viel nochmal so mit dem Thema, bei mir jetzt auch mit dem Thema Dysbalancen beschäftigt, so was so die Laufökonomie, die Laufperformance auch anbelangt, wo ich sagen würde, okay, das sind alles Sachen, die ich vorher gar nicht so richtig trainiert habe. Ich war zwar schon nerdig unterwegs, aber jetzt nochmal die und die Feinheiten und die, was so positiv für die Ökonomie ist. Und so dachte ich mir so, okay, irgendwie ist schon wieder für irgendwas alles gut, dass ich mal so 3, 4 Monate Laufpausen in Anführungsstriche mache und den Fokus einfach mal auf andere Sachen sehe, statt mich jetzt irgendwie in Selbstmitleid reinzureden und sage, boah, nee, alles scheiße, ich kann nicht laufen und kacke, nee, sondern eher wieder versuche, andere Lösungen für meinen gerade Ist-Zustand zu finden.
Ja, definitiv. Und das ist dann auch wieder so die Frage der Identität. Irgendwo identifiziere ich mich selber als derjenige, der ständig Spitzensport und Top-Leistungen liefert, oder identifiziere ich mich einfach mit dem Thema Sport und Gesundheit? Und da sage ich jetzt, ah, okay, wenn ich weiß, ich bin gerade nicht fit oder mein Körper ist gerade nicht in der Lage dazu, ich bin ganz ehrlich, dann zieht es mich gar nicht raus. Dann bin ich total gerne faul. Also dann stresst mich das 0,0, weil gut, der Wettkampf, ja, das ist Geld. Alles gut. Aber ist jetzt nichts, wo mich, klar, Geld stresst oder ist unangenehm, aber ist jetzt nichts, wo mir jetzt körperlich, gesundheitlich wehtut. Und das ist dann, finde ich, auch wieder so ein bisschen die Ausrichtung, okay, warum, das, was wir anfangs gehabt haben, so, warum mache ich den Sport eigentlich? Also, was ist meine Identität darin? Mache ich das wirklich nur, weil am Datum XY irgendein Race ansteht und ich mich damit identifiziere? Und wenn es gut ist, bin ich ein guter Mensch. Und wenn es nicht gut ist, dann bin ich ein schlechter Mensch. Oder ist es einfach der Weg dahin? Und dann schaut halt der Weg mir anders aus. Und dann fahre ich halt nicht Radl oder gehe nicht laufen, sondern mache halt eine andere Sportart. Dann gehe ich mal schwimmen oder fokussiere mich mehr auf den Oberkörper, wenn das Knie nicht mitmacht. Wie auch immer. Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Und dann gibt es meiner Meinung nach gar keinen Grund nicht, dass ich sage, ich bin jetzt gerade irgendwie gestresst, genervt oder generell negativ eingestellt, weil ich darf ja Sport machen. Wenn das meine Identität ist, dann kann ich ja, wenn nicht alles frei, aber zumindest relativ viele machen. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
Das ist ein super schöner Punkt. Auch gut gesagt, ja, perfekt.
Gut, ich würde schon langsam zum Ende kommen. Ich hätte nur so viele Punkte aufgeschrieben, aber ich glaube, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Zum Schluss gibt es 5 schnelle Fragen, die manchmal mehr, manchmal weniger schnell sind. Das darfst du selber entscheiden. Frage Nummer 1: Was ist die größte Herausforderung für dich als Coach?
Mein eigener Perfektionismus. Also
Was
der
ist
eigene
dagegen?
Anspruch an mir selber für das, was ich eigentlich mache, für die Person.
Es ehrt dich ja irgendwo, aber es
Fluch, ja,
ist.
ist Fluch und Segen zugleich. An sich sage ich
Genau.
immer, jeder Coach, der perfektionistisch irgendwie ist, ich finde es schon gut. Aber das ist die größte Herausforderung bei mir, dass ich oft, ich will nicht sagen, Dinge zerdenke, aber ich versuche so krass in die Perfektion zu rücken schon, dass ich mir oft auch sagen würde, okay, vielleicht reichen auch 5% weniger und der Kunde ist trotzdem super, super glücklich und ich gehe nicht völlig vor die Hunde.
Ja, und ich will gar nicht tief darauf eingehen, aber sind wir auch beim Punkt von vorhin, vielleicht einfach die Basics machen, die Basics richtig machen. Man muss kein Hexenwerk immer vollbringen sein, sondern wenn wirklich die Basis schon stimmt, dann bewirkt man schon ganz, ganz viel. Und was ist die größte Herausforderung für dich als Athlet? Vielleicht das Gleiche oder was anders?
Früher war es, ich würde es heute immer noch so sein, geduldiger bleiben. Ich muss lernen, geduldiger zu bleiben, oder?
Cool. Ich glaube, da spiegel ich mich auch ein bisschen wieder. Wenn du einen Menschen 3 Monaten begleiten dürftest, würdest du erst den Körper verändern, Gedanken oder sein Umfeld?
Das Wichtigste ist für mich, so würde ich es auch mal beschreiben, das Thema Mindset, das heißt die Gedanken, wenn man das Thema Gedanken jetzt mit dem Mindset macht, weil das ist für mich, wenn ich so eine Pyramide sehe, das Fundament, auf dem alles aufbaut. Also ich würde, bevor ich überhaupt über andere Sachen spreche, wirklich schauen, wo steht die Person und wer ist die Person.
Top. Ein Fakt, der dein Leben verändert hat.
Tanzen.
Weil, wenn ich fragen darf.
Es hat so viel Leichtigkeit in mein Leben gebracht. Ich war früher wirklich so, wo ich sagen würde, mein Leben war sehr stark durchstrukturiert. Ich war von der Identität war ich zu krass Athlet. Ich war zu besessen negativ Athlet im Sinne von, ich wollte es zu zwanghaft erreichen. Und das Tanzen hat so viel Leichtigkeit in mein Leben gebracht, dass ich gemerkt habe, dass das Leben viel mehr ist als nur morgens um 7 aufstehen, trainieren, essen, arbeiten, wieder trainieren, abends um 8 Uhr schlafen gehen, sondern dass das Leben viel, viel mehr zu bieten hat.
Tag. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, ich hoffe früher, aber jetzt mal rein hypothetisch, welche Fitness- und Gesundheitstrends werden rückblickend belächelt werden?
Boah.
Wir werden es nicht wissen, das ist sehr viel konjunktiv jetzt.
Aktuelle Fitnesstrends meinst du?
Ja.
Boah, da müsste ich ja mal ganz kurz überlegen. Das ist ja eine gute Frage. So eine habe ich ja noch nie gestellt bekommen.
Du musst da keine Antwort geben. Also wir können es einfach offen lassen und die Zuhörer, die können sich selber mal in sich gehen und das Ganze mal für sich auch beantworten, was man vielleicht irgendwo gerade machen, wo man sagt, mal in 10 Jahren lacht man drüber und sagt, was für ein Schwachsinn. Es gibt es ja tatsächlich gefühlt immer und überall, wo man dann im Nachgang sagt, ja, das, wenn ich vor 10 Jahren gewusst hätte. Und während du nur fleißig überlegst, aber wie gesagt, du kannst da den Gedanken abbrechen, alles cool. Jan Frodeno hat letzte Woche ein Interview in einem Podcast gesagt, also Jan Frodeno ist ehemaliger deutscher Top-Top-Triathlet, ist eigentlich der Goat im Sport. Hat auch gemeint, also früher hat man sich halt einfach super krass runtergehungert und da ging es halt eben immer um das Leichterwerden und wer Frodeno kennt, optisch kennt, er steht das Schlüsselbein rechts und links raus und sieht nicht so gesund aus, einmal. Aber er war halt in der Hinsicht leistungsfähig und ich denke, die Frage wird sich eher schon ein paar Mal gestellt haben, was wäre, wenn er damals gewusst hätte, wie wir uns heute versorgen und wir schütten uns mit 100, 150 Gramm Carbs pro Stunde zu. Was wäre damals passiert? Weil er hat einmal in einem Interview erwähnt, dass er zwei Gels, glaube ich, auf dem Marathon auf Hawaii damals genommen hat und da hat er gewonnen. Da wo ich sage, hey, irre, also wenn der 2 Gels nimmt, das habe ich in meiner letzten Langdistanz, da habe ich 11 genommen. Das ist dann schon nochmal krass, eigentlich, was da vielleicht sogar ein Potenzial liegen geblieben ist. Aber vielleicht lachen wir da über den einen oder anderen Trend halt auch, was es jetzt aktuell gibt. Gut, Timo, ich bedanke mich bei dir. War super Austausch, war sehr, sehr gute Insights. Wie gesagt, ich glaube, wir hätten da noch in andere Bereiche tiefer gehen können. Dann, glaube ich, wäre es aber auch zeitlich irgendwo eskaliert. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall und danke schon mal dafür, dass du da warst.
Dann danke für die Einladung und macht's gut, Leute.